Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge bei den Movie Buddies. Ich bin der Patrick und bei mir sitzt heute gegenüber
der Filmfreak Rich.
Servus!
Ja, wir mussten heute die Location mal ändern, beziehungsweise wir haben sie einfach mal geändert, deswegen auch das Intro.
Anders.
Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht allzu sehr irritiert. Ja, vielleicht mit einem anderen Intro, was aber gleich geblieben ist, das ist die, denke ich mal, recht hohe Qualität unseres Film- und Fachwissens gegenüber Film und Fernsehen. Und wir haben heute eine ganz besondere Filmperle für euch.
Die sogar Stephen King schätzt und fürchtet. Und der Name dieses Filmes lautet Misery.
Natürlich, wie schon erwähnt, nach dem furchteinflößenden Roman von Stephen King. Aber so viel dazu. Patrick, wie hast du Misery das erste Mal kennengelernt?
Kennengelernt in jungen Jahren und war schon echt angsteinflößend. So eine grausame, perfekt geschriebene Figur zu sehen.
Okay, also mein erster Kontakt mit Stephen Kings Misery war eher aus Hörensagen anlässlich der Vorschlaghammer-Szene. Also das war ja das, was früher eigentlich in aller Munde war. Also es war weniger der Film an sich als diese eine Szene, der im Jahre 1990 ja mehr oder weniger Tabu gebrochen hat, dass man, auch wenn es nur ein Bruchteil von einer Sekunde ist, diese Vorschlaghammer-Szene eingeblendet hatte.
Aufgrund dessen haben wir für die weibliche Hauptrolle und auch für die männliche Hauptrolle die eigentliche Stars, die schon zugesagt haben, abgesagt, nur wegen dieser Szene.
Aber das können wir dann wegen mir gerne in einem kleinen Fun-Fact Outro bringen. Machen wir einfach mal von Anfang an, nämlich die Entstehungsgeschichte von Misery. Also Misery ist ja eine US-amerikanische Verfilmung nach einem Stephen King-Roman, der ja im Original noch Sea heißt. Und ich denke mal, das Sea bezieht sich auf die Hauptprotagonistin Annie Wilkes. Stephen King war ja eine ganze, fast Dekade, also eine ganze Zeit lang alkohol- und kokainabhängig und wollte diese Abhängigkeit von und diese Sucht wollte er in diesem Buch verarbeiten und eigentlich erst einmal richtig aufzeigen. Und er hat ja gesagt, er hatte Angst, ohne Drogen und Alkohol nicht mehr schreiben zu können. Und deswegen war es auch ganz, ganz wichtig für ihn, das in einem Buch niederzuschreiben, nur er sieht sich nicht in der Rolle des verunglückten Schriftstellers, der dann von dieser ehemaligen psychisch kranken Krankenschwester gepflegt wird, sondern er sieht sich in der Position der Annie Wilkes. Und das, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist für mich so ein bisschen freaky, weil es geht um einen Schriftsteller, der von dieser Krankenschwester abhängig ist, weil ohne sie würde er sterben. Und da wäre doch die beste Übersetzung auf sein Leben gewesen, dass er sagt, er ist der Schriftsteller, der ohne diese, in Anführungsstrichen, Krankenschwester, Drogen und Alkohol nicht mehr schreiben kann, seine Existenzgrundlage verliert und auch stirbt.
Man kann es aber auch andersrum sehen, dass er unter Alkohol und Kokain so wird wie die Annie. Sie nimmt ja nichts in dem Film. Sie ist einfach so. Aber er wird durch diese Medikation, die er sich selber verabreicht, so.
Stimmt. Ja, so kann man es auch auslegen, weil
das ist eine Ansichtssache.
Weil einfach. Annie Wilkes ist ja wirklich eine ganz zauberhafte, fürsorgliche Person, die ja
bis zu einem gewissen Punkt.
Genau, die ja ab einem gewissen Punkt grausam und unberechenbar wird.
Schlimmer als jeder Massenmörder.
Ja, also ich weiß nicht, wie man es am besten aufdröselt, aber ich denke mal, verallgemeinert gesehen, ich meine, das Spektrum psychische Krankheit ist ja auch so allumfassend und so riesengroß. Sie hat eine
psychische Krankheit einfach.
Da musst du ja schon fast einen Psychologen hier haben, dass der uns vielleicht auch mal speziell jetzt mit Schizophrenie oder einfach psychischen Krankheiten vielleicht mal ein bisschen unter die Arme greifen könnte. Das haben wir leider nicht, da müssten wir ja eigentlich selber ein bisschen in die Fachrecherche gehen und ja.
Das würde den Rahmen des Podcasts sprengen.
Auch die Vorbereitungszeit jetzt so kurzfristig auch noch. Gut, Regisseur für dieses eigentlich cineastische Meisterwerk war Rob Reiner. Den kennen die meisten als Regisseur von This is Spinal Tap. Das war zu Spinal Tap im Endeffekt so eine Background-Story. Er hat auch einen Stephen King-Roman verfilmt, nämlich Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers.
Auch wunderschön. Aber wo die meisten Frauen natürlich drauf hören, ist Harry und Sally. Was eigentlich ungewöhnlich ist, dass danach nämlich Misery gekommen ist, was nicht kaum einer erwartet hat.
Ja, weil diese, sag ich mal, recht umwerfende, lustige Romanze, diese Liebeskomödie um Billy Crystal und die damals noch junge und ansehnliche Meg Ryan, war ja ein Kassenknüller. Auch heute noch. Im direkten Anschluss kam dann so ein Psychobrett, so ein Thriller. Und das ist, denke ich mal, einer der Inbegriffe von Psychothriller.
Ja.
Also mir fällt, wenn ich jetzt sagen müsste, Psychothriller, würde mir tatsächlich, ohne unseren Podcast jetzt hervorheben zu wollen, eigentlich nur Misery einfallen. Also ganz schnell.
Auf Anhieb, Shutter Island.
Jein, das ist weniger ein Psychothriller im Sinne von, dass die Hauptdarsteller Psychopathen sind, als ein Film, bei dem es ja dann am Schluss eigentlich nur um eine psychische Erkrankung geht, weil ja dann dieser Twist ganz zum Schluss des Films mehr oder weniger aufzeigt, was tatsächlich der Fall ist.
Sieben
würde ich als absoluten Serienkiller-Film einordnen.
Das Schweigendilemma.
Gleich, ne? Aber richtiger Psychothriller.
Richtiger Psychothriller, Shining.
Ja, den würde ich eher als Mystery-Thriller einordnen, aber ich sage ja, als Psychothriller würde mir jetzt auf Anhieb wirklich nur Misery einfallen.
Falling Down, ein ganz normaler Tag.
Ja, den würde ich eher als Deutschland-Dokumentation heutzutage einordnen.
Ich spreche jetzt den ganzen Podcast.
Nein.
Habt ihr Angst, Psychothriller?
Ja, definitiv. Also keiner spielt oder spielte tickende Zeitbomben so überzeugend und genial wie Robert De Niro.
Super.
Also der hat ja mit nur einem einzigen Blick alles aussagen können, was er denkt, fühlt und worauf es im Endeffekt auch hinausläuft. Da war dann zum Beispiel, finde ich, auch so ein bisschen angelehnt an Cap der Angst, weil ich ihn letztens erst gesehen habe, The Fan.
Super.
Robert De Niro ist ein absoluter Meister seines Handwerks. Aber gehen wir zurück wieder zu Misery. Drehbuch schrieb William Goldman. Der hat jetzt, was das angeht, glaube ich, jetzt nicht allzu viel Bekanntes geschrieben. Jedenfalls sagt er mir jetzt nichts. Ich meine, er war zwar auch ähnlich wie Rob Reiner an Die Braut des Prinzen.
Jagd auf einen Unsichtbaren sagt dir bestimmt was.
Ja, klar.
1994, Maverick.
Klar, ich sehe mir die Filmografie gerade an. Geist und die Dunkelheit.
Wollte ich gerade sagen, einer auch meine Lieblingsfilme, ja. Der eigentlich underrated, das müssen wir auch mal machen. Der ja. Geist und die Dunkelheit.
Maverick mit Mel Gibson zum Beispiel.
Ja,
dann
super.
Wehrlos, die Tochter des Generals mit John Travolta.
Oh.
War auch
perfide und
sensationell.
Super.
Aber gehen wir mal rüber zu den Hauptrollen des Films. Und die sind ja in dem Film eigentlich bloß
Star besetzt. Nein, einer ist Star besetzt. Eine einzige Szene, nämlich der
James Caan.
James Caan, genau, der Autor oder Buchautor in dem Film.
Ja, James Caan ist der Vater von Scott Caan.
Scott Caan, genau.
Den kennen die meisten aus Into the Blue mit Paul Walker
genau.
Und Jessica Alba. Aber es geht ja jetzt um seinen Vater, nämlich James Caan. Der hat zum Beispiel in den Pate-Filmen mitgewirkt.
Genau.
Dann Die Brücke von Arnhem zum Beispiel.
Aber Dick Tracy.
Genau, Dick Tracy. Eraser war er der Gegenspieler von Arnold Schwarzenegger.
Bulletproof.
Ja, also James Caan ist und bleibt nach wie vor auch ein Urgestein.
Der Filmgeschichte. Wenn man seine Filmografie anschaut, ist es wirklich beeindruckend.
Der war zum damaligen Zeitpunkt ein Weltstar.
Ja.
Wie du sagst.
Kathy Bates.
Die war noch nicht so bekannt. Das
war vorher aus seichteren Filmen bekannt, aber nicht in so einer Hammerrolle, die wirklich aufs Leib geschrieben worden ist.
Ja, und ich sehe es gerade, sie war ebenfalls 1990 in Dick Tracy. Wurde im direkten Anschluss für Misery gecastet, was letzten Endes zu ihrem absoluten Weltruhm führte, weil sie hat eine Performance abgeliefert, wie sie keine andere hätte abliefern können.
Ja, definitiv.
Sie war dann zum Beispiel in Grüne Tomaten noch zu sehen.
Titanic kennen sie wahrscheinlich sehr viele.
Genau, Dolores war ja auch eine Stephen King-Verfilmung. Dann mit Jack Nicholson in About Schmidt.
Oh ja, stimmt, super.
Es war auch ein sehr, sehr cooler Film.
Und underrated.
Es gibt natürlich einige Darsteller in Stephen Kings Misery, aber die bleiben, finde ich, alle sehr, sehr farblos. Sie bringen alle eine ganz, ganz gute Vorstellung, aber die besten Vorstellungen sind von beiden Hauptdarstellern, James Caan und Kathy Bates. Ja, weil ganz ehrlich, die bringen Leistungen, also ich möchte sie nicht missen und ich möchte mir aber auch gar nicht vorstellen, wie anders der Film sein muss, wenn es andere Leute gemacht hätten.
Ja, lass ihn mal auf die Fun Facts hauen.
Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Gut, wir kommen zur Altersfreigabe und auch zur Lauflänge. Stephen Kings Misery war von Anfang an schon immer ein FSK 16 Film. Denk mal, für die eine oder andere TV-Ausstrahlung, die vielleicht auch sogar vor 22 Uhr lief, musste die Schere angesetzt werden. Aber
da ist dann diese berühmte Szene, die du dem Film deswegen angeschaut hast, entfallen.
Ja, wobei ich aber sagen muss, eine FSK 16 Freigabe ist absolut gerechtfertigt. FSK 12 fände ich zu strange und eine FSK 18 wäre dann schon zu überspitzt.
Ja.
Selbst für die damaligen Verhältnisse, wo die Sehgewohnheiten in puncto Gewalt und Blutdarstellung noch nicht so freizügig waren wie bei uns. Aber bei uns in Deutschland hatte er zumindest mit der Zensurbehörde nie Schwierigkeiten. Deswegen ist die FSK 16 Freigabe auch die einzige Freigabe dieses Films. Die Lauflänge beträgt 103 Minuten und ja, es wird jedenfalls zu keiner einzigen Sekunde davon langweilig. So viel zu den Hintergründen, jetzt aber rüber zur Story von Misery. Wir haben den Autor, den sehr erfolgreichen Autor Paul Sheldon, umwerfend gespielt von James Caan. Er ist der Autor der Erfolgsreihe Misery, ich denke mal aus dem Grund auch dann der deutsche Titel Misery.
Ja, definitiv.
Er ist in einer abgelegenen Hütte in den Bergen von Colorado und schreibt dort das neueste Buch fertig. Mit diesem vollendeten Manuskript macht er sich zurück auf den Heimweg nach New York City. Doch ein Schneesturm macht ihm da einen, oder ja.
Strich durch die Rechnung.
Genau, das wollte ich sagen. Macht ihm einen unglaublich bösen Strich durch die Rechnung. Er kommt von der Straße ab, verunglückt und er wird von einer Person gerettet, die sich dann als sein größter Fan herausstellt. Aber ich denke mal, das hat jeder Star schon mal gehört, dass ich bin dein größter Fan, ich bin dein
Muss
größter Fan.
Muss es auch Fan. Anders sagen, sondern, nicht, sondern größter Fan vorstellt dann, wie er erwacht.
Genau. Es dreht sich nämlich um die ehemalige Krankenschwester Annie Wilkes und die wird noch fast besser gespielt von Kathy Bates.
Umwerfend.
Dadurch, dass ja die Telefonleitungen unterbrochen sind, die Straßen unpassierbar sind, muss er bei ihr zu Hause bleiben.
Aufgrund seiner Verletzungen.
Genau, beide Beine sind gebrochen.
Beide Beine sind gebrochen. Innere Verletzungen bezweifle ich jetzt, aber du siehst, dass er diesen Unfall gerade so überlebt hat. Das haben sie super zur damaligen Zeit hergeschminkt.
Ja, also er ist dem Tod nochmal gerade so von der Schippe gesprungen.
Ja.
Paul Sheldon ist seiner Retterin natürlich unglaublich dankbar, aber du merkst schon von Beginn an, er nimmt sie nicht so ganz für voll, nicht ganz ernst, ja, weil sie ist doch ein bisschen schrullig. Aber nichtsdestotrotz.
Und liebenswürdig.
Wollte ich gerade sagen, unglaublich liebenswürdig. Und sie findet aber von ihm dieses Manuskript. Ja, und sie hat mal so ein bisschen reingelinst, was sie ihm gesteht, dass es um ihre absolute Lieblingsheldin Misery geht. Als Dankeschön für seine Rettung genehmigt er ihr oder erlaubt ihr, dieses Manuskript als allererste zu lesen. Nur was er nicht ahnen kann, ist, dass Annie eine derartige Verehrerin dieser Hauptfigur Misery ist. Und er hat natürlich vor, die Hauptfigur in seinem letzten Werk sterben zu lassen. Und das sind natürlich einige Punkte, die Annie überhaupt nicht gefallen. Nämlich die Ausdrucksweise von Misery gefällt ihr schon gar nicht. Auch, dass sie am Ende sterben soll. Also das ist ja, glaube ich, für einen Fan das Allerschlimmste, dass die Hauptfigur sterben soll. Und sie ist ja zweifelsfrei psychisch krank. Und da gibt es eine Szene direkt im Anschluss, als sie dieses Buch fertig gelesen hat. Die wird für mich immer in Erinnerung bleiben als eine der schlimmsten und furchteinflößendsten Szenen, die jemals in einem Film gezeigt wurden. Weit weg von diesen ganzen Paranormal Activity oder paranormalen, ja genau, paranormalen Szenen. Ja, weil das
ist so richtig furchteinflößend.
Vor allem
damit hast du Horror.
Vor allem natürlich auch ist,
ja.
und reell sein kann.
Ja.
Denn man sieht Paul Sheldon schlafend in seinem Krankenbett und des Nächtens wacht er auf, weil es tobt auch ein Sturm draußen. Er dreht sich rum und da steht Annie Wilkes neben seinem Bett, regungslos, bewegungslos und ohne jegliche Mimik zu verziehen. Und wie sie dann ihn nur beleidigt, mit einer eises Kälte in der Stimme, im englischen Originalton wie der deutschen Synchronisation, das geht dir wirklich durch Mark und Bein. Da stellst dir wirklich die Nackenhaare auf vor Furcht.
Ja, definitiv.
Allein schon die Performance von Kathy Bates, wie sie von 0 auf 100 hochgeht, diesen Nachttisch nimmt, über ihren Kopf reißt und du glaubst, sie erschlägt jetzt Paul Sheldon damit. Das glaubt er ja auch, weil er auch schon den Arm so zur Deckung hochnimmt. Und sie zertrümmert dieses kleine Nachttischchen.
Nachttischchen, ja.
An seinem Kopfteil, oder an der Wand über seinem Kopf.
Aber du musst dazu sagen, wir schwenken wieder zurück, wo sie das Skript gelesen hatte, dass sie da komplett ausrastet, aufgrund dessen, weil sie die vulgäre Sprache nicht gefällt und auch,
ja,
dass Misery sterben soll.
Ja, genau, das ist ja aus genau passt dem einfach Grund. Nicht.
Genau.
Ja, wie sie dann wirklich von 100 wieder runterfährt auf 0, sie möchte aus ihrem oder aus dem Zimmer rausgehen, dreht sich nochmal zu Paul um und sagt, sie habe niemandem Bescheid gesagt, dass er hier ist und er braucht sich keine Hoffnungen machen,
dass er gerettet wird.
Dass er gerettet wird. Und da weißt du als Zuschauer schon, sie hat ihm schon einiges vorgeschwindelt, weil sie im vorderen Verlauf des Films zu ihm gesagt hat, ja, sie hat schon rumtelefoniert, man weiß, dass er hier ist, dass es ihm gut geht. Und jetzt gesteht sie ihm, dass das nicht der Fall ist. Das ist doch eigentlich schon sowas wie ein emotionaler Todesstoß für dich, oder?
Natürlich.
Jetzt überlege mal, du bist dann bei einer Frau zu Hause, wo du nicht weißt, egal was du sagst, was du tust oder wie du sie auch nur ansiehst, bringt dich schon zur absoluten Raserei und du kannst dir deiner eigenen Haut nicht mehr sicher sein. Und das bei einer Frau, die dich eigentlich gesund pflegen soll. Also, jetzt überleg mal, du bist irgendwo im Krankenhaus und deine Pflegerin kommt rein und stellt sich als absolute, unberechenbare Psychopathin heraus. Ich meine, wenn das natürlich so eine heiße, vollbusige Brassers-Krankenschwester wäre, dann würde ich auch sagen, hey, geil, die ist unberechenbar, egal was die mit dir anstellt, hau rein. Aber so jemand, der dir wirklich ans Leder möchte, wenn du nicht spurst, also da wird es dir schon ganz schön zweierlei. Aber am darauffolgenden Tag ist für Annie alles wieder beim Alten. Sie ist relativ normal. Du merkst zwar schon, sie ist noch
angefressen.
Genau, wie so eine angefressene Ehefrau. Sie schiebt einen Grill in sein Zimmer, schmeißt da das Manuskript drauf, übergießt das Ganze mit Spiritus und verlangt von ihm, diese Schande zu verbrennen. Aber Paul Sheldon ist da ja ein bisschen anders gestrickt als vielleicht viele andere Buchautoren. Anstatt es am PC zu schreiben, auf Diskette zu speichern. Ich meine, damals gab es ja sowas wie eine Cloud noch überhaupt nicht oder Internet, wo du dann direkt das fertige Manuskript an deinen Verlag schickst, etc. Er hat alles auf Originalpapier geschrieben, auf einer originalen Schreibmaschine und er macht sich aber niemals Kopien von seinen Manuskripten. Also er hat immer nur Originalbücher oder Manuskripte. Und das zwingt ihn natürlich dazu, einzulenken. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als dass er sein eigenes Buch verbrennt. Und du siehst schon, es fällt ihm sehr, sehr schwer, dieses Meisterwerk, wie er es nämlich sieht, zu verbrennen. Aber für Annie ist es eine Erlösung. Weil dieser Schmutz, wie sie es nennt, darf nicht veröffentlicht werden. Aber Sheldons Verletzungen heilen ja mit der Zeit. Und er meint schon, immer nur in diesem einen Zimmer rumzuhängen, das wird, oder im Bett rumzuhängen, das wird ihm auf Dauer einfach zu anstrengend. Also schiebt sie ihm einen Rollstuhl ans Bett, in dem kann er sich dann auch weitestgehend zumindest im Zimmer bewegen. Aber er kann nicht im Haus umherfahren.
Weil die Tür abgeschlossen ist.
Weil sie schließt ihn ein, wie einen Gefangenen. Und das macht ja eigentlich die ganze Situation auch schon wieder wesentlich abstrakter, weil er eingesperrt wird.
Ja, weil sie nur auf dieses Zimmer, ja.
Genau, das ist also ein Kammerspiel.
Par excellence.
Absolut. Als er es aber dann irgendwann mal schafft, aus dem Zimmer rauszukommen, weil es liegt am Boden
eine Haarnadel, die sie verloren hat.
Genau, eine Haarklammer. Und die benutzt er als Dietrich. Also ich würde gerne wissen, wie man so ein Schloss mit einer Haarnadel aufkriegt.
Mach YouTube auf.
Dann schauen wir da vielleicht mal nach. Okay. Aber er schafft es auf jeden Fall, sich mit dem Rollstuhl dann im Erdgeschoss des Hauses
umzuschauen.
Er kommt ins Wohnzimmer. Das ist auch so eine
Szene. Ja, genau. Ja. Er kommt ins Wohnzimmer, sieht ein Telefon, möchte ihn anrufen und sieht, dass es eigentlich eine Requisite ist.
Ja, eigentlich bloß so dieser Aufsatz von dem Telefon, ja. Ja, weil er das ganze Innenleben fehlt.
Und keinen Anschluss hat in dem Sinne. Das Kabel liegt ja nur unter dem Teppich.
Genau. Dann ist es so, er findet ein rotes Buch. Also das sieht aus wie so ein Fotoalbum. Und als er dann da so ein bisschen durchblättert.
Es sind Zeitungsartikel über sie.
Da wird das ganze emotionale und psychische Elend, was um Annie sich rankt, erst richtig deutlich, weil man sieht, es sind Zeitungsartikel über sein Verschwinden als Star-Autor, weil er nicht mehr aufzufinden ist. Die Medien berichten drüber, dass er nicht zu finden ist.
Da schneidet sie aus und hat aber auch die Zeitungsartikel, wo sie früher gearbeitet hat, aus dem Krankenhaus.
Genau, sie war nämlich Oberschwester im Krankenhaus und dadurch, dass ja einige Mordvorwürfe gegen sie aufgekommen sind, um ihren Vater, eine andere Krankenschwester und einen Oberarzt, ist sie eingesetzt worden, weg von dieser normalen Krankenstation zur Säuglingsstation. Da ging es dann weiter, ne, dass Säuglingstode belegen, dass sie dafür verantwortlich ist. Und was gibt's Schlimmeres, als Säuglinge umzubringen?
Und diese Geschichte steht so nicht im Buch, die hat man extra für den Film erweitert.
Ach krass, das wusste ich jetzt gar nicht.
Um so einen kleinen
Fun-Fact mit reinzubringen. Ja. Okay,
also hat man extra, um das Ganze noch düsterer wirken zu lassen, was ja der Film sowieso schon ist, noch intensiver, dass man ihr einfach diese Rolle noch mehr abkauft.
Vor allem, um diese Frau noch wesentlich grausamer darzustellen. Ja,
und das finde ich, ist gut getroffen.
Ja, und der Kontrast zwischen der extrem liebenswürdigen und fürsorglichen Annie und dieser absolut unberechenbaren Psychopathin, das ist ein Drahtseilakt wie überm Grand Canyon auf einer Klavierseite.
Ja.
Aber Kathy Bates hat 0,0 Probleme, diese Gratwanderung so darzustellen, dass man es ihr wirklich auch abkauft.
Ja.
Ohne Kathy Bates und James Caan wäre Misery nicht
so ein Erfolg geworden.
Nicht im Ansatz so ein Erfolg geworden.
Bin mal gespannt, was du später zu den eigentlichen
Casts sagst. Also da bin ich auch gespannt, wie der eigentliche Cast aussah, was du an Fun Facts rausgefunden hast als absoluter Fun Fact Master. Bin ich echt neugierig. Aber jetzt machen wir einfach mal mit der Story noch ein bisschen weiter. Denn Paul Sheldon hat in dem Moment, wo er ja, oder bei seinem kleinen Ausflug im Erdgeschoss des Hauses, hat er ja in der Küche war es oder auch im Wohnzimmer, ich weiß nicht mehr genau, Medikamente gefunden, die 1:1 diese Pillen sind, die Annie ihm verabreicht, als Schmerzmittel ihm verkauft. Doch auf der Verpackung steht Betäubungsmittel, also das soll ihn ruhig stellen. Und von dem Moment an nimmt er diese Pillen schon gar nicht mehr, sondern hortet das alles so ein bisschen an. Aber er nimmt sich ein Souvenir mit.
Aus der Küche.
In sein Zimmer, nämlich
ein Messer.
Ein Küchenmesser, und das versteckt er bei sich unter der Matratze. Aber bevor du jetzt noch vorgreifst, eine der wichtigsten und vielleicht auch, nicht unbedingt wichtigsten, aber eine der spannendsten Szenen ist es, Annie kommt zurück aus der Stadt, ne, weil er hat sie losgeschickt, neues Schreibpapier zu holen.
Weil das, was sie gebracht hat, ist das Falsche.
Und er hört sie kommen, setzt zurück, schmeißt einen kleinen Pinguin um.
Stimmt, und der fällt genau runter und genau im letzten Moment kann er ihn aber noch auffangen, dass er nicht zerbricht.
Nur er macht einen groben Fehler, der ihn und seinen Ausflug verrät, nämlich er stellt ihn andersrum hin. Ja. Also während, wenn man es jetzt so sieht, als der Pinguin runterfällt, schaut er nach links, als er ihn wieder hinstellt, schaut er nach rechts. Und genau das ist es, was ihn verrät, weswegen sie ja dann auch das Messer bei ihm unterm Bett findet. Aber die Szene ist schon so geil, wie er versucht, wie so ein Psychopath zurück ins Schlafzimmer zu kommen. Er macht die Tür zu und versucht, die Türe mit dem Dietrich wieder abzuschließen.
Und schafft es auch.
Aber die Umschnitte zu ihr wieder raus, wie sie durch den Schnee stapft und dem Haus immer näher kommt. Und er ist aber noch lange nicht fertig. Das ist so ein Thrill, wo du sagst, Alter, egal wie oft du dir den Film anschaust, immer wieder mitfieberst. Und das kriegen kaum Filme hin, dass du sie nach x-maligem Anschauen,
100-mal, wenn es reicht,
ja, dass die dich immer und immer und immer wieder an gewissen Stellen so einnehmen. Und da ist Misery einfach das absolute Paradebeispiel dafür. Ja, er schafft es auf jeden Fall, das Zimmer abzusperren, sich ins Bett wieder reinzulegen unter aber starken Schmerzen.
Und halt komplett auch verschwitzt durch diese Anstrengung. Das merkt er dann auch Annie.
Ja, ganz genau, weil sie sagt ja, mein Gott, sie sind ja total nass geschwitzt. Ja, ich habe starke Schmerzen. Ich brauche meine Medizin. Ja, und das zeigt eigentlich dieses unglaubliche, ja, dieses paranoide Kammerspiel, was da von Anfang bis Ende abgeht.
Super.
Ja, aber jetzt genau da wieder zurück zum Messer, denn
bleibt nicht lange unentdeckt von Annie, dass sie findet.
Weil, wie schon gesagt, sie hat ja den Pinguin gesehen, der verkehrt herumsteht, und deswegen ist sie darauf aufmerksam geworden oder hat gewusst, dass er außerhalb von dem Zimmer war. Sie präsentiert ihm sein Messer, mit dem er sie wahrscheinlich hätte abstechen wollen, um eben abzuhauen. Damit er ihr aber nicht entkommen kann, sie redet schon so auf ihn ein, ne?
Das tut noch mehr, mir mehr weh, als es ihnen weh tun wird.
Du weißt ungefähr, was kommt, aber bist dir nicht so hundertprozentig sicher.
Und dann siehst du diesen Vorschlaghammer plötzlich.
Erst einmal nimmt sie ja diesen Holzklotz, legt ihn zwischen seine Fußgelenke und dann wird dir klar, was kommt, indem sie diesen Vorschlaghammer hochnimmt.
Und mit einem Satz schon wieder so viel Furcht erzielt, nämlich, das wird mir mehr wehtun als ihnen. Und das ist echt perfide.
Ja.
Und du siehst nur, wie sie ausholt, mit viel Schwung und voll auf den Knöchel draufzieht.
Ja, also Paul Shelton ist zwar am Jammern, am Flehen, dass sie es bitte nicht tun soll, weil ich meine, klar, jeder, der von uns schon mal umgeknickt ist mit dem Fuß,
weiß, wie scheiße weh das tut.
Oder wenn schon mal die Bänder im Fuß gerissen sind, dann weißt du auch, wie was viele Schmerzen das ist, sind. Ja. Aber dann mit einem Holzkeil zwischen den Füßen,
das Bein
mit einem brechen. Vorschlaghammer die Füße umgeschlagen zu bekommen. Also ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das die höllischsten Schmerzen auf Erden sind. Und du siehst es nur in einer ganz, ganz kurzen Sequenz. Sie holt aus, schlägt gegen den Fuß und du siehst nur in einem Sekundenbruchteil, wie es den Fuß um ein bisschen was über 90 Grad zur Seite wegknickt. Mehr brauchst du auch gar nicht.
Du sitzt nur da und denkst nur, alter Falter.
Das ist so eine üble Szene. Also die reißt mich auch immer wieder voll mit.
Ja, natürlich.
Aber Sheldon ist ja nicht alleine. Der Sheriff hat die Ermittlungen schon längst aufgenommen, wo er denn verschwunden sein könnte.
Weil er auch sein Auto endlich dann wieder in der Schnee zurückgegangen ist, ja, gefunden. Weil das ist ja so, der verunglückte Sheldon ist mit seinem Auto über eine Böschung runter und das Auto ist komplett im Schnee versunken, dass er bei einer Hubschrauberaktion und auch durch die Suchaktionen nicht gefunden wird. Erst
als der Schnee zurückgeht, genau.
Genau.
Es wird ermittelt, dass er Hilfe gehabt haben muss, weil nämlich Kratzspuren von außen zu sehen sind, die ja von einem Brecheisen stammen müssen. Also das heißt, Sheldon hatte Hilfe. Er hat es auf jeden Fall nicht alleine aus dem Ding rausgeschafft. Und der Sheriff wäre ja nicht der Sheriff, wenn er nicht ein gewisses Näschen hätte, um Anzeichen zu deuten.
Eins und eins zusammenzuzählen.
Genau, so. Eins und eins zusammenzuzählen, sagst du genau richtig. Vor allem dann auch Hinweise zu deuten und Ermittlungsarbeit zu leisten.
Und es ist gut dargestellt.
Vor allem richtig gut, weil ja. Er zählt ja, wie du es gerade gesagt hast, eins und eins zusammen und er kommt Annie auf die Schliche und als er ihr Haus aufsucht, um dort nach dem Rechten zu sehen, beziehungsweise genauere Nachforschungen anzustreben, hört er den im Keller liegenden Sheldon rufen und wird kurzerhand von Annie mit ihrer Schrotflinte erschossen. Das ist eigentlich so die blutigste Szene im ganzen Film.
Ja.
Aber tja, da kommt jetzt Annie plötzlich in, wie sagt man?
Bedrängnis.
Bedrängnis und in Handlungsnot. Ihr nächster Schritt ist nämlich der, dass sie sagt, ja, Sheldon muss sterben. Und weil sie ja ihn, wie sie es ihm ja dann auch offeriert, liebt, möchte sie mit ihm zusammen sterben. Also sie möchte mit ihm so wie so ein Ritualmord.
Freitod.
Ja, dass beide zur selben Zeit in den Freitod gehen, ja, also sich selber umbringen. Ja, doch Sheldon ist da nicht so hundertprozentig begeistert und auch da dafür. Ich meine, ist ja klar, also wenn jemand kommt und sagt, hey, ich liebe dich, komm, jetzt lass uns in den Tod gehen, dann bist du ja der Letzte, der sagt, ey, super Idee. Ja, gerade wenn du gegen diese Person noch absolute Abneigung hast, ja, weil die dich terrorisiert hat, einem Martyrium ausgesetzt hat, wie es schlimmer eigentlich so gar nicht mehr geht. Sie will ein schönes Abendessen bereiten, ein schönes Dinner, ja, dass man sagt, ja, wir essen jetzt schön und dann nehmen wir die Tabletten und sterben. Und er sagt, ja, ich bin jetzt mit dem neuen Manuskript fertig, weil sie hat ihn ja dazu gezwungen, dieses verbrannte Manuskript neu zu schreiben, indem er dann die Misery überlebt und so ist wie in den alten Büchern davor. Sie durfte auch immer und immer wieder lesen und ist mit allen Seiten zufrieden. Mit den Seiten, mit denen sie nicht zufrieden war, das hat sie ihn dann auf bittere Weise spüren lassen, weswegen er dann auch wieder umgeschrieben hat. Also das Buch ist im Endeffekt ihr Meisterwerk, weil er es ja so geschrieben hat, wie sie es letzten Endes haben wollte.
Ja.
Er sagt, komm, lass uns richtig feiern, weil wir Misery wieder zum Leben erweckt haben. Sie jetzt so ist, wie du sie haben wolltest. Geh los und hol aus der Küche eine schöne Flasche Wein oder Champagner war es, glaube ich. Und in der Zeit, in der sie losgeht, bereitet er schon das ganze Manuskript vor, indem er wirklich das Buch auf den Boden wirft dieses Manuskript, übergießt das Ganze auch schon mit Spiritus und hält das Streichholz schon bereit. Es ist noch nicht an, aber er hält es nur bereit in dem Moment, wo Annie zurückkommt, wird ihr sofort klar, fuck, jetzt hat er alle Trümpfe in der Hand. Und er entzündet das Streichholz im letzten Moment mit dem Finger, schmeißt es auf das Manuskript und in dem Moment, wo das anfängt zu brennen, lässt sie die Champagnerflasche fallen, stürzt sich auf das Buch und will das löschen, aber Sheldon ist sich seiner Lage bewusst, entweder jetzt oder nie, oder er wird dieses Haus nie wieder verlassen. Wie es weitergeht, wie es zu Ende geht, das müsst ihr euch im Film Misery selber antun. Müsst ihr durch die gleichen Strapazen gehen
wie
Paul Sheldon. Gott sei Dank nicht mit den tatsächlichen körperlichen und psychischen Schmerzen.
Aber du fühlst mit ihm mit und das ist
ganz genau
super rübergebracht.
Und das sind die wenigsten Filme, wo man wirklich sagt, da fühlst du wirklich mit. Das ist wie so ein Phantomschmerz. Wenn sie dem den Fuß bricht, dann hast du gefühlt auch diesen Schmerz im Fuß. Aber von uns eine absolute 10 von 10 im Bereich Psychothriller.
Auch allgemein ein 10 von 10, ein Film, den man sich immer wieder anschauen kann, ist eine Filmperle, die unvergessen bleibt und unübertroffen bis heute.
Ja, unübertroffen würde ich jetzt vielleicht sehr, sehr großzügig sagen. Ich will nicht sagen oft kopiert, aber zumindest
versucht,
aber nie so erreicht. Nicht in dieser Intensität.
Definitiv nicht.
Weil, sind wir ehrlich, bei Misery.
Kathy Bates, wie sie diese kranke Person, liebende, aber auch geistesgestörte spielt.
Ja.
Abartig.
Diese Unberechenbarkeit,
ja.
Das ist das, was den Film an sich ausmacht.
Du denkst am Anfang, oh, ein liebes Mädchen, ja, vielleicht ein bisschen naiv, aber sie kümmert sich um mich und dann hast du wirklich eine, die mir an den Kragen möchte.
Diese Albtraum-Frau.
Ohne
das vielleicht wieder auf dieses Thema Frau auszuwirken, aber
könnte auch durch, aber durch einen Mann würde das niemals so dargestellt werden können.
Ganz genau, weil der eigentliche Horror entsteht ja daraus, dass sie ja als Frau, wie man es ja bis zum damaligen Zeitpunkt, gut, heute vielleicht nicht mehr so, weil die Debatten ja immer lauter geworden sind, als die schwache Frau immer dargestellt wurde. Und dass genau dieses schwache Geschlecht, wie man es ja auch immer sagt, zu solchen Schandtaten bereit ist und nicht so hilfsbedürftig ist, wie man eigentlich immer gemeint hat, sondern unglaublich fiese körperlich wie emotionale Gewalt ausüben kann. Das war der Horror an dem Ganzen. Nicht, dass das passiert ist, was an sich zu sehen ist, sondern dass es von einer Frau kommt.
Auch die Atmosphäre im Film dadurch.
Ja, das erzeugt jetzt das alles.
Ja, ne? Das Konstrukt.
Wirklich, Stephen Kings Misery, der Film zumindest, weil Buch habe ich leider so nie gelesen.
Ich auch nicht.
Ist ein absolutes Meisterwerk. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Er fesselt dich und presst dich mit einer Wucht in den Sessel, wie es kaum ein anderer Film schafft. Oder zumindest nur sehr wenige.
Definitiv ebenso, dass du fühlst, wie wir schon gesagt haben, einfach mit Sheldon mit. Oder einfach nur denkst, so, schafft er es? Kann er es? Schafft er es diesmal vielleicht aus dem Zimmer? Wo kommt er hin? Schafft er? Ah.
Wird er ertappt oder nicht?
Genau.
Und was ich so ganz, ganz toll finde bei dem Film ist, es ist noch zu einer Zeit entstanden, wo du von Anfang bis Ende einen roten Faden gehabt hast.
Ja.
Du hast weder irgendwelche Werbeeinblendungen, es wurde keine Marke versucht zu verkaufen, kein Song wurde versucht zu vermarkten, gar nichts. Es war ein Film, der eine Geschichte erzählt hat und das ist das Wichtigste, dass die Geschichte erzählt wird und das war, merkst du dem Film richtig an, dass man sich da wirklich bemüht hat.
Konzentriert drauf.
Konzentriert sich dieser Geschichte zu widmen, um einen verunglückten Schriftsteller, der in eine noch schlimmere Situation gekommen ist, obwohl das eigentlich seine Rettung hätte bedeuten sollen.
Ja, definitiv. Und nicht umsonst hat Kathy Bates im Jahr danach die beste Hauptdarstellerin dafür den Oscar bekommen.
Also alles andere, muss ich ganz ehrlich zugeben, wäre eine Frechheit gewesen. Ich weiß nicht, wer zur damaligen Zeit noch als Oscar-Favorit bzw. Kandidatin am Start war, aber wenn man es jetzt nur auf ihre Leistung runterbricht, gibt es keine besseren.
Zum Beispiel Rotten Tomatoes hat 90% dieser Film und bei Rotten Tomatoes 90%, das heißt.
Deswegen, also mit 90% Positivbewertungen, ich meine, Rotten Tomatoes ist ja nicht umsonst eine der zuverlässigsten und auch bekanntesten
Plattformen,
wo man Sachen bewerten kann.
Ja.
Und wie man schon mal so schön gesagt hat, fresst Scheiße, 100 Milliarden Fliegen können nicht irren. Also da darf man sich auch wirklich auf die Meinung der breiten und auch großen Masse vertrauen, dass der Film einfach gut ist. Wenn man sagen würde, der Film hat, glaube ich, nur, sag mal einfach ganz, ganz grob, 20% Positivbewertungen.
Dann ist es aber nur ein geringer Teil, der halt nur ein kleines Spektrum einfach gefällt. Aber der Film ist einfach diese Authentizität, diese, wo er erzeugt, und das begeistert einfach eine breite Masse. Nicht, wie gesagt, umsonst hat er den besten Oscar für die beste Hauptdarstellerin Kath Bates gewonnen, genauso den besten Hauptdarsteller in der Golden Globe Award.
Ja, also alles zu Recht. Mich würde aber trotzdem das Buch von Stephen King auch mal brennend interessieren. Aber
es ist viel düsterer geschrieben. Also ich habe mir eine Zusammenfassung mal durchgelesen. Okay. Ich wollte es mir immer, wo ich dir offline gesagt hatte, schon mehrmals mitnehmen. Aber ich habe es dann immer liegen lassen. Aber es ist deutlich noch düsterer und ja.
Also da muss ich mir wirklich mal die Zeit nehmen, nicht nur unseren Podcast zu glorifizieren, sondern es gibt ja auch verschiedene Plattformen, auf denen man Hörbücher anhören kann. Und da ist, glaube ich, sogar Misery mit dabei, dass ich da vielleicht mal einfach mal reinhöre, weil es wird ja im Endeffekt das Buch vorgelesen.
Ja.
Und ich habe mir, was war es, Friedhof der Kuscheltiere schon als Hörbuch angehört. Und das ist auch sehr, sehr krass.
Aber also das Original
ist,
dann, ne?
Ja, ja. Es ist natürlich ein bisschen anders geschrieben, als dann der Film umgesetzt wurde, aber ich habe mir dann wirklich im Anschluss angeschaut, den Film. Er ist nach wie vor noch ein Meisterwerk, aber...
Auch aber nur die Originalversion, weil die Neuverfilmung finde ich persönlich...
Ja, die Neuverfilmung kannst du in die Tonne schlagen, aber es ist wirklich 1:1 dann wirklich so umgesetzt. Sicher sind im...
Aber sind wir wieder mit dem Thema?
Im Buch...
Stephen King.
Genau, im Buch sind ein paar Stellen, die dann für den Film weggelassen wurden, weil sonst hättest du da wahrscheinlich so einen 3-Stunden-Film draus machen können. Und ich denke mal, mit Misery wird es ähnlich sein. Aber Thema Stephen King, was der alles geschrieben hat... Was dann unter anderem auch veröffentlicht wurde, auch mit Filmen.
Das sind schon sehr viele und es sind aber wirklich nur ein Drittel davon.
Nicht einmal ein Drittel, also das ist sogar weitaus weniger. Also wenn wir nur mal die ganzen Filme hernehmen, die unter Stephen King laufen, also da können wir ja schon Misery, Es, Friedhof der Kuscheltiere,
Shining,
selbst Running Man ist eine
Auskopplung,
Novelle. Auskopplung oder eine Novelle von Stephen King gewesen. Ja. Und er hat ja unter einem Pseudonym geschrieben.
Ja, wo dann auch sehr viele Filme verfilmt worden sind. Zum Beispiel, was ja letzte Jahre aufgekommen ist, die American Film Industry wählt Bösewichte und da ist Annie Wilkins Platz 17 geworden.
Völlig
von
zu
Top
Recht.
100.
Völlig zu Recht. Also Stephen King hat ja auch Romane, Novellen, Kurzgeschichten veröffentlicht unter dem Pseudonym Richard Bachman.
Ja.
Und wenn man jetzt nur mal überlegt, wie viel Stephen King geschrieben hat, und immer wieder unterschiedlich geschrieben hat, vor allem auch wie er geschrieben hat, das dann auch dargestellt hat. Da ist mir letztens durch den Kopf gegangen, wie sieht es eigentlich im Kopf von Stephen King aus? Wie sieht denn der die Welt?
Ja.
Ist der ähnlich wie damals zum Beispiel ein H.P. Lovecraft? Hat der irgendwie hinter den Vorhang geguckt? Hat tatsächlich zu Übernatürlichem einen Draht gesehen und gefunden, wo du sagst, er hat hinter die wirkliche Realität gesehen, weil was der alles geschrieben hat, da musst du doch sagen, Junge, du bist doch krank im Kopf.
Gutes Vorstellungsvermögen, muss man eher dazu sagen.
Du würdest es vielleicht Vorstellungsvermögen nennen und ich habe es ja gerade schon so ausgedrückt, vielleicht hat der aber hinter den Vorhang geschaut. Vielleicht hat der mehr gesehen als jeder andere Mensch von uns. Denn es gibt eine Horrorgeschichte um Pigmans Modell. Die wurde jetzt zum letzten Mal von Guillermo del Toro in Cabinet of Curiosities verwendet, nämlich unter genau diesem Titel Pigmans Modell. Da geht es nämlich darum, dass ein Künstler an der Kunstschule als absoluter Psychopath und Geisteskranker angesehen wird, weil der die finstersten Gemälde malt um Ghouls und Leichenfresser und das Ganze. Und im Endeffekt stellt sich heraus, dass er nur das gezeichnet und gemalt hat, was er gesehen hat, wo diese Kreaturen ihm erlaubt haben zu sehen. Ja? Und es war ja auch um H.P. Lovecraft ähnlich mit seinem Cthulhu-Mythos. Und alles, was mit H.P. Lovecraft zu tun hat, da gab es ja auch einige Verfilmungen, nämlich das Necromantum, dann Aliens des Grauens zum englischen Originaltitel From Beyond. Den gibt es im Übrigen auch gerade auf Amazon Prime. Alles, was mit so Tentakeln zu tun hat. Selbst die Kreaturen von John Carpenters Die Mächte des Wahnsinns, die dann am Schluss aus diesem Buch rauskommen.
Ja.
Das ist eben auch so eine kleine, glaube ich, Parabel an H.P. Lovecraft sind auch alles Wesen mit so diesen Tintenfischfangarmen, Tentakeln etc. Dem hat man ja auch nachgesagt, hinter den Vorhang geschaut zu haben, weil sowas konnte man sich bis zum damaligen Zeitpunkt nicht einfach so ausdenken. Das hat man zumindest immer als Vorwand gebracht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, würde mich mal Stephen Kings psychologisches Gutachten mal brennend interessieren.
Das fällt nicht gut aus.
Ja, vielleicht, aber ist es tatsächlich nur Vorstellungskraft?
Ich gehe davon aus.
Wie kann er sich in diese ganzen Sachen hineinversetzen? Ja? Ja. Wie kommt man auf solche Geschichten? Aber nicht nur 5 oder 6, sondern hunderte von solchen Geschichten, die ja alle irgendwo immer unterschiedlich sind. Ja? Ja. Ob es jetzt Re:M war, der Film, ja, wo dann die ganzen Maschinen, Trucks plötzlich wie zum Leben erwachen. Ja. Und ich sage ja, das würde mich mal brennend interessieren, wie Stephen King da oben in seinem Oberstübchen ausschaut.
Definitiv.
Aber jetzt Fun Facts. Patrick, was hast du rausgefunden?
Mit was willst du anfangen?
Überrasch mich.
John Kane für die Rolle im Bett war er 15 Wochen lang nur ans Bett gefesselt. Er hat vom Drehstart bis Drehschluss nur in dem Bett gelegen. 15 Wochen. Jetzt überleg dir mal.
15 Wochen nur in einem Bett?
In dem Bett, wo man sieht. Er hat das waren 15 Wochen, was diese, also nicht die Anfangsszene, sondern alle Szenen, die im Bett spielen, haben 15 Wochen gedauert.
Okay.
Und er hat dort 15 Wochen lang von früh bis abends, auch in den Pausen, im Bett gelegen, um dieser Verzweiflung noch mehr Ausdruck zu verleihen.
Okay.
Das siehst du ihm auch an in dem Film.
Ja, das mag schon sein, aber wenn ich mir das so überlege,
15 Wochen lang.
Wenn ich eine gewisse Zeit lang rumliege und ich stehe auf, tut mir was weh. Also,
das siehst du ja auch an ihn an.
Ja, aber allein schon seine Muskeln, die müssen doch atrophiert sein, wenn die nicht belastet werden. Ich weiß nicht, ob der mit einem Therapeuten da gearbeitet hat oder sonst irgendwas, dass das alles im Liegen stattfindet, aber die Muskeln müssen sich doch auch irgendwo abbauen, wenn die nicht belastet werden. Also 15 Wochen ist schon eine harte Zeit.
Dann Bates war nicht die erste Wahl. Also ist die beste Wahl, was wir haben können. Aber wusstest du, wer vorher auch schon unterschrieben hatte, aber nur wegen unserer Vorschlaghammer-Szene, weil die wurde erst im Nachhinein eingeführt.
Okay, nee, wer war die Erstbesetzung für?
Bab Midler. Bab Midler war Annie.
Nee. Das möchte ich gleich mal.
Weiß, aber sie hat schon unterschrieben, wurde auch hergenommen.
Okay, ja.
Und hat dann aber erst, aufgrund, weil sie dieses Skript nicht komplett gelesen hatte.
Gott sei Dank. Also, Gott sei Dank. Also, nichts gegen Bette Midler. Die hat in vielen guten Filmen mitgespielt. Lustige wie ernste Filme. Aber sie hätte mit Sicherheit niemals so eine überzeugende Psychopathin darstellen können, wie es letzten Endes Kathy Bates getan hat.
Dann auch der Kane war nicht die erste Wahl.
James Caan, okay.
James Caan, ja. Zwar war Robert Redford im Gespräch, Al Pacino, Richard Dreyfuss, wer schon gecastet aber schon war und dann auch aufgrund dessen, weil er Angst hatte, sich die Füße, also er gesagt, ich will mir die Füße nicht brechen lassen,
okay,
weil das mein Image damit schadet, ist Harrison Ford.
Okay, also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der zugesagt hätte, dem hätte ich es noch einigermaßen vielleicht zugetraut, weil der war ja auch für
Schatten,
alle jegliche Wahrheiten, Schatten der Wahrheit.
Schatten der Wahrheit.
Aber für jegliche Genre war der bekannt. Der hat in Komödien, Action, Fantasy, Science Fiction überall mitgespielt, war immer überzeugend. Also es gibt für mich auch kaum einen Harrison Ford Film, wo ich sage, da hat er beschissen gespielt. Wie die Filme letzten Endes dann released werden.
Was
also
es,
wie heißt der Air Force One zum Beispiel, so ein, ja.
Zeichte.
Das lasse ich mal so alles dahingestellt, aber er hat halt trotz allem immer alles gegeben. Deswegen glaube ich, dass er da schon auch überzeugend hätte sein können. Aber ich glaube, das größere Kaliber war zum damaligen Zeitpunkt einfach James Caan.
Natürlich, er hat in vielen Hollywood-Produktionen mitgespielt. Darum hat man auch auf ihn zurückgegriffen.
Ja, aber wie du selber auch schon gesagt hast, so Richard Dreyfuss,
Kevin Kline. Waren alle im Gespräch also, und hatten schon Vorsprechen gehabt.
Nee, also Kevin
Kline. Wo ich Kline, herausgefunden hatte, wo ich mir gedacht habe, so bitte.
Also den hätte ich die Rolle ja nicht mal im Entferntesten abgenommen. Also, weil die hätten niemals so diese Paranoia vor dieser Frau rüberbringen können, wie es
eigentlich war. Was dann rausgenommen wurde, umgeschrieben wurde, ist deine, also ich will nicht sagen Lieblingsszene mit dem Vorschlaghammer.
Okay.
Aber auf der VHS und auch auf der DVD, der Erstprints, gibt es sie zu sehen. Es ist nämlich eine Axtszene. Die Füße sollten nicht gebrochen, sondern abgeschlagen
werden. Ja, so eine Amputationsszene.
Amputationsszene. Und das haben sie aufgrund dessen, weil es einfach dann zu brutal gewesen ist und sie wollten ja bei wahrscheinlich FSK 16 bleiben.
Ja. Wobei ich aber sagen muss, es ist schon witzig, dass man dieses ganze Buch, was so viel düsterer ist.
Und das ist nämlich ein Buch drin.
Nochmal harmloser oder zumindest milder in den Film umsetzt. Ja. Und wenn es dann darum geht, wirklich eine brutale und auch eine endgültige Szene, nämlich diese Amputationsszene dran zu bringen, da macht man dann wieder einen Rückzieher. Ist sehr interessant.
Und was ich noch herausgefunden hatte, nachdem ja der Film populär war, hat es leider sehr, sehr lange gedauert, ein Musical draus zu machen, ist aber 2015 am Broadway uraufgeführt worden.
Okay.
Über fast ein Jahr mit der erfolgreichsten Musicals am Broadway gewesen und du weißt nicht, wer Shelton gespielt hat.
Ja, nee, jetzt auf Anhieb nicht. Vielleicht müsste ich ein bisschen drüber nachdenken, aber wer hat Shelton gespielt?
Bruce Willis.
Halt's Maul. Bruce Willis war...
Bruce Willis hat...
Okay.
Da gespielt.
Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Also Paul Sheldon von Bruce Willis gespielt. Ja,
war
okay.
Erfolgreich. Aufgrund dessen, weil er ihn auch gut verkörpert hat. Ich habe mir Kritiken durchgelesen und hat gesagt, das war mit seiner, weil es ja seine letzten wirklichen guten Auftritte waren.
Ja, ich meine, dadurch, dass er Bruce Willis auch eine eigene Band am Start hat, hat er ja Gesangstalent. Deswegen ist er wahrscheinlich in einem Musical auch gar nicht so verkehrt eingesetzt.
Ich habe mir vorhin ein paar Ausschnitte angeschaut, sind echt sehenswert.
Ja, gut, ich meine, Musical musst du mögen, also da könntest du mich jagen.
Da bist du der falsche Ansprechpartner, aber ich fand es einfach beeindruckend, dass man da ein Musical draus gemacht hat, vor allem, dass dann halt über ein Jahr fast, es waren nur 49 Wochen, dass ich dann am Broadway gehalten hat. Die letzten zwei Wochen sind dann leider
stark eingebrochen.
Aufgrund seiner Krankheit, muss man dazu auch noch sagen.
Ja, aber
wo sie dann ihn rausgenommen haben.
Das musst du ja auch
erstmal schaffen. Weil er keinen Text mehr halten konnte, etc., das ist dann natürlich dahingeschuldet, war auch mit in den Zeitungsbericht. Aber wo sie halt einfach gesagt haben, dafür, dass er die Krankheit eigentlich auch logischerweise davor hatte, beeindruckende Leistung und auch wie sie es geschauspielert haben, top.
Ja, ich meine gut, Musical zu einem Film, das ist ja heutzutage nichts Neues mehr.
Natürlich Beetlejuice. Das Originalskript, was er seit 2017 war es, am Broadway aufgeführt haben, war erfolgreich und ist dann komplett durch die USA getingelt.
Aber grundsätzlich, ich meine, ich finde es ja so, ja gut, Musical hin oder her. Für mich sind die klassischen Musicals einfach Cats, Phantom der Oper, ABBA etc. etc. Aber dass ich jetzt Rocky das Musical, Shrek das Musical.
Mrs. Doubtfire ist jetzt zum Beispiel in Deutschland angelaufen, wo ich mir immer denke, so,
also,
es fällt halt nichts mehr ein, die wollen halt alles Film,
ganz genau,
alles Musical.
Im filmischen Bereich ja genau das Gleiche.
Natürlich.
Gerade jetzt 2026, wenn dann die x-te Fortsetzung von Toy Story, von Man in Black und alles nochmal ein Reboot bekommen soll oder weiterführende Geschichten. Ja, gut, wenn sie es gut umsetzen, dann lasse ich mir das vielleicht noch einigermaßen eingehen. Aber ihnen fällt definitiv nichts Neues mehr ein. Und das ist bei Musicals doch genau das Gleiche. Oh, uns fällt nichts Neues mehr ein, wo wir vielleicht was extra dafür schreiben müssen. Also nehmen wir einfach irgendeinen bekannten Film her. Ich habe jetzt letztens auch ein The Walking Dead Musical gesehen. Es gilt
also du hast einen Trailer dazu gesehen, so musst du, oder?
Einen kurzen Ausschnitt, ja, weil es halt eben hieß, das wahrscheinlich gorigste Musical auf dem Planeten. Und das ist schon sehr, sehr blutig, ja. Aber muss ich denn alles, was nur halbwegs erfolgreich war, irgendwie auf die große Musical-Bühne bringen? Ich finde es ätzend.
Es findet Abnehmer. Das ist das, wo ich so viele
Zurück
sagen.
In die Zukunft, das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich es
gerne habe. Ich habe mir Ausschnitte angeschaut, das ist.
Ja, weil ich nämlich gerade deine ganzen Zurück in die Zukunft-Aussteller hier sehe. Aber ja, Titanic. Das sind alles solche Sachen, lasst es doch einfach gut sein. Das
ist Geschmackssache.
Filme, okay, aber ich meine gut.
Ist Geschmackssache, brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, gut, so viel dazu, Leute. Mal eine Buchverfilmung von uns analysiert.
Ich hoffe, euch hat's gefallen.
Das hoffe ich auch.
Der Film zieht euch in den Bann. Schreibt es in die Kommentare, vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Vielleicht schaut ihr ihn euch jetzt extra an.
Also, ich habe heute jetzt durch diesen Podcast so viel Bock drauf bekommen. Also, ich möchte auf jeden Fall jetzt nochmal Misery sehen. Den gebe ich mir heute Abend auf jeden Fall nochmal. Was wir nächste Woche haben, das bleibt noch abzuwarten.
Seid gespannt.
Bis dahin.
Freut euch drauf. Servus.
Ciao.